the host city of the Games of the 33rd Olympiad, Paris 24.
Passion. Fünf Ringe, miteinander verschlungen in Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Sie sind das Symbol für die fünf Erdteile, die da alle vier Jahre zusammenkommen. Zum größten Sportspektakel der Welt, zu Olympia. Für die einen Sinnbild für sportliche Höchstleistung, für den Wettkampf zwischen AthletInnen aus aller Welt. Ein riesiges Fest. Für die anderen ein umweltschädliches Mega-Event, wo es schon lange nicht mehr um den Sport geht. Eine Kommerzmaschine. Tja, und dann finden diese Olympischen Spiele plötzlich vor deiner Haustür statt. In Paris. Und du bist mittendrin. Ich bin Romy Straßenburg, Journalistin und seit 16 Jahren Wahlpariserin. Ich erzähle euch, wie Paris olympisch wird, wie sich die Stadt verändert, was die Menschen bewegt, begeistert und beunruhigt. In 5 Folgen nehme ich euch mit zu Orten und Akteuren dieser Spiele. Ihr hört Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Paris in der Reihe Böll-Spezial. Folge 2, Grün, Grüner, Paris. Wovon träumt jeder Sportler und jede Sportlerin? Klar, mehr noch als Medaillen einzusacken, ist ihr Traum, Rekorde aufzustellen. Und so wie ihnen geht es auch den Organisatorinnen von Paris 2024. Besonders beim Thema Nachhaltigkeit. Sie wollen neue Maßstäbe setzen, rekordverdächtig sein. Man muss sich nur mal überlegen, was so ein Mega-Event bedeutet. Überall Baustellen, ganz neue Metrostationen, Radwege, das gigantische olympische Dorf. Tausende TeilnehmerInnen und ihre Delegationen, über 30.000 JournalistInnen, 45.000 Freiwillige und bis zu 15 Millionen BesucherInnen. Und sie alle wollen irgendwo unterkommen, sie wollen essen und trinken und sich natürlich in der Stadt bewegen. Bei all dem hatte Paris in seiner Bewerbung ein ziemlich gewagtes Versprechen abgegeben. Es sollen die ersten Olympischen und Paralympischen Spiele werden, die eine positive Klimabilanz aufweisen. Zum einen, weil man den CO2-Ausstoß der vorangegangenen Spiele halbieren will. Aber nicht nur das. Durch Kompensationszahlungen, das heißt Investments in Projekte, die CO2 einsparen, soll das CO2, das nicht vermieden werden kann, eingeholt, ausgeglichen werden. Es klingt eher danach, sich von dem schlechten Gewissen freizukaufen. Tatsächlich, das Narrativ von der positiven Klimabilanz verschwand nach und nach aus der Kommunikation. Es wäre schon recht utopisch, wenn ein Wettbewerb dieser Größenordnung keine Auswirkungen auf das Klima hat. Aber es bleibt bei einem großen Versprechen. Der CO2-Fußabdruck der Spiele soll im Vergleich zu denen von Rio und London halbiert werden. Dort wurden im Durchschnitt so ungefähr 3,5 Millionen Tonnen CO2 produziert. Ich habe mal gelesen, dass eine Tonne CO2 dann entsteht, wenn man mit einem so durchschnittlich verbrauchenden Auto 4.900 Kilometer fährt. Ihr könnt euch vorstellen, dass man ganz schön viele Kilometer fahren muss, um auf 3,5 Millionen Tonnen zu kommen. Ah, halt, stopp. Es soll ja nur die Hälfte werden. Besonders stolz ist man darauf, dass nur ein Drittel der Sportstätten komplett neu gebaut wird. Für den Rest der Wettbewerbe hingegen, da werden bestehende Baukomplexe genutzt. Ein anderes Argument sind die Materialien der Neubauten. Dazu gehört auch das Olympische Dorf. Dazu kommen wir später noch. Aber auch über die Themen Müll und Mobilität will ich euch in dieser Folge erzählen. Doch erstmal machen wir gemeinsam einen Ausflug. Überall da, wo Neues entsteht, da muss auch Altes weichen. Und es gibt einen Ort, der geradezu zum Symbol der Spiele geworden ist. Eine Kleingartenanlage in Aubervilliers. Hier wurde eine neue Schwimmhalle errichtet. 4.000 Quadratmeter Grün mussten dafür weichen. In der am meisten betonierten Gemeinde Frankreichs. Dort bin ich vor ein paar Wochen gewesen und ich habe Guy Pichard getroffen. Er ist Fotograf und Journalist und er hat die Geschichte der verschwundenen Gärten dokumentiert. Aber erstmal stehen wir an einer Hauptverkehrsstraße. Dort ist so ziemlich alles aufgebuddelt. Ein Radweg, den es noch gar nicht gibt. Der soll von Paris bis hierher führen. Bis zum blank geputzten, gerade eingeweihten Centre Aquatique.
Also hier ist also ein Parkplatz, den es in seiner jetzigen Form vor ein paar Jahren, vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, noch nicht wirklich gab. Und hier haben sie also ein Schwimmbad gebaut. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Und vor, ja, und zwar vor etwa 2 Jahren. Hier gab es Kleingärten. Vorsicht, da kommt ein Bus. Also dort lagen die Kleingärten und dort haben sich die Menschen auch gegen die Zerstörung gewehrt. Es handelte sich um jeweils ganz kleine Parzellen, die sich die Einwohner von Aubervilliers teilten. Und das wurde alles zerstört, wie man hier sehen kann. Schau, und hier, das dort sind 4000 Quadratmeter Gartenfläche, die zerstört wurden, um für die Olympischen Spiele ein Solarium zu errichten. Aber dieses Solarium wird jetzt doch nicht gebaut, weil die Baugenehmigung am Ende nicht erteilt wurde. Der Staat hat geurteilt, dass das Bauvorhaben illegal sei. Also 4000 Quadratmeter zerstört, einfach für nichts.
Ich sag mal ganz kurz, was ich hier sehe vor mir. Also riesige Berge Sand, das sieht man, dass wirklich die Erde hier umgedreht wurde. Bauzaun drumherum, tatsächlich das schicke Schwimmzentrum hier direkt nebenan. Aber es ist schwer vorzustellen, dass das hier alles mal Gärten waren. Qui d'une certaine manière, est-ce que pour toi c'est un peu genre un symbole ou un métaphore?
Ouais, symboliquement, pour l'instant, c'est le c'est la plus grosse erreur qui a été faite dans la.
Symbolisch ist es bislang der größte Fehler, das größte Fiasko, das bei der Gestaltung dieser Olympischen Spiele gemacht wurde. Denn diese Kleingärten, die brachten Gemüse und Obst und vor allem eine Grünfläche für die Einwohner von Aubervilliers, der am stärksten betonierten Stadt Frankreichs. Es gibt hier keine Grünflächen und diese wurden jetzt umsonst zerstört. 4000 Quadratmeter Grün, einfach weg. Und die Stadt engagiert sich zwar jetzt für eine Neubepflanzung, aber was macht man bitte aus einem riesigen Erdhaufen? Also man hat angefangen, neue Bäume zu pflanzen, aber das wird unfassbar lange dauern.
Können wir uns denn mal anschauen, was von den Gärten noch übrig ist?
Ja, eigentlich ist das noch zugänglich.
Da sieht man das ja ganz gut, ne? Also da ist diese Hochhaussiedlung. Und genau gegenüber, da haben sie sowas wie ihren Hafen der Ruhe.
Ja, es ist wirklich ein Ort, den sie miteinander teilen. Und schau, man sieht ja, es ist eine benachteiligte Bevölkerung, die hier lebt. Und damit sind die Früchte und das Gemüse, das sie haben, auch wichtig für viele der Familien.
C'est un apport de fruits et de légumes frais qui est non négligeable pour beaucoup de familles.
Ah, il y a quelqu'un qui travaille. C'est le bilan. Allez, demandez où tu vas. Excusez-moi. Je toque.
Excusez-nous, on est journalistes.
Entschuldigung, wir sind Journalisten.
On est journalistes.
Bonjour, madame. Wir sind Journalisten, wir machen eine Reportage über die Kleingärten in Aubervilliers. Können wir ein paar Fragen stellen?
Merci. On peut rentrer?
Dürfen wir mal kurz reinkommen? Danke.
Ouais, ok. Merci, madame. Parce qu'on voulait.
Merci.
Oh, c'est joli chez vous. Wow, das ist ja super schön bei Ihnen.
Oh là là, vous êtes un.
Sie sind ja total am Schuften, wie ich sehe.
Non, je
peux être chez. Les jardins ici, ça fait combien de temps?
Wie lange haben Sie diesen Garten schon?
Ouais, ça fait longtemps, ouais.
Das haben Sie schon lange.
Und Ihr Garten liegt Ihnen sicher sehr am Herzen, oder?
Ich bin schon seit Jahren hier. Ich hänge sehr an meinem Garten. Mein Mann ist krank, ich brauche das Gemüse hier.
Jetzt gehen wir hier nochmal durch die Erbsen, die hier schon stehen. Tomaten werden gerade gepflanzt, ein Feigenbaum, auch schön. Un peu comme un labyrinthe, ein bisschen hier wie in so einem Labyrinth. Ich sehe wirklich links und rechts die Gärten. Ab und zu sieht man mal jemand, der hier gerade am Pflanzen ist oder seine Parzelle reinigt und fegt oder Bäume beschneidet. Ah, okay. Man hört Vögel zwitschern. Superschön, superschön.
G geht die Zerstörung dieser Gärten wirklich nahe. Überhaupt die Zerstörung der Natur. Die Geschichte aus Aubervilliers ist ein Beispiel von vielen. Das ist wie David gegen Goliath. Wir kennen ja tausende solcher Fälle. Für ein Großprojekt muss etwas Altes weichen. Das ist ein ziemlich aussichtsloser Kampf. Denn was sollen ein paar BewohnerInnen einer Kleingartenanlage gegen die riesige Olympiamaschine ausrichten? Wirklich überraschend fand ich aber, was er über Frankreichs Umgang mit den KlimaaktivistInnen erzählt hat. Das kann ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Es wirft Fragen auf. Im letzten Jahr ging es zwischen UmweltschützerInnen und der Politik ganz schön heiß her. Und wenn demonstriert wurde, zum Beispiel gegen riesige Bewässerungsbecken oder gegen einen Tunnelbau in den Alpen, dann kam es zu erschreckenden Gewaltszenen. Die bekannteste Umweltbewegung, Les Soulèvements de la Terre, die kann man ein bisschen mit unserer letzten Generation vergleichen. Und die wollte die Regierung 2023 sogar zwangsauflösen lassen. Guy ist nah dran an diesen Leuten. Gerade hat er mit Aktivistinnen gesprochen, die in Untersuchungshaft kamen, weil man sie mit der Besetzung einer Betonfabrik im letzten Jahr in Verbindung gebracht hat. Sie erlebten Haftbedingungen, die sonst nur Terroristen vorbehalten sind. Isolation, Kontaktsperre. Guy glaubt, für die Politik werden die Ökos gerade zu einer echten Gefahr. Er erklärt mir das Phänomen so.
Bah là justement on est dans une période où l'écologie a du plomb dans l'aile, c'est-à-dire que la première radio de France qui est France Inter a choisi pour l'année prochaine de supprimer.
Naja, wir befinden uns in einer Zeit, in der die Umweltbewegung richtig unter Druck gerät. Frankreichs größter Radiosender, France Inter, hat entschieden, im nächsten Jahr Sendungen mit ökologischen Themen abzusetzen. Das sind Sendungen, die echt gut laufen. Aber Frankreichs führender Radiosender, der täglich 7 Millionen Hörer hat, hat beschlossen, eine Sendung abzusetzen, die Sonntagmittag läuft, und eine tägliche Sendung, die sich auch zu 100% mit dem Thema Ökologie beschäftigt, einfach komplett umzugestalten. Das veranschaulicht gut, wie sich heute mit dem Thema Ökologie auseinandergesetzt wird. Das Thema wird als noch gefährlicher empfunden als zum Beispiel die extrem Rechten. In der Öffentlichkeit besteht das Gefühl, dass die Ökologie gefährlicher und radikaler geworden ist. Und die Vorfälle beim Streit um den Bau von großen Wasservorhaltebecken zeigen das gut. Auf den Widerstand gegen diese Wasserbecken durch Umweltaktivisten wurde sehr repressiv reagiert. Ich war dort. Ich war zweimal bei diesen Demonstrationen dabei und ich habe noch nie so hart umkämpfte Demonstrationen gesehen. Also ziemlich heftig. Und Gérald Darmanin, der Innenminister, spricht von Ökoterroristen, egal ob es da gerade um radikale oder gemäßigte AktivistInnen geht. Und entsprechend werden gegen diese Leute Antiterrormaßnahmen angewandt.
Guy wird ziemlich ernst bei der Frage. Deswegen will ich zum Schluss noch etwas wissen. Warum wird Ökologie denn als Gefahr wahrgenommen? Ich meine, was ist daran gefährlich?
Ich denke, dass die Regierung an einem System festhält, das eigentlich zu Ende geht. Die UmweltschützerInnen stehen für ein neues System, ein neues Zeitalter, das begonnen hat. Aber die Regierung bleibt auf der Linie der Industrie und klammert sich an das alte System. Deshalb hat sie Angst vor der aktuellen Umweltbewegung. Und so geht sie sehr hart vor.
Der Besuch in der Kleingartenanlage hat mich schon ziemlich bedrückt. Ich kann mir gut vorstellen, wie enttäuscht und verletzt man ist, wenn die eigene Gartenparzelle zerstört wird. Gerade in einer Zeit, wo jeder Baum, jeder Strauch zählt, wo wir so viel mehr Natur brauchen, um unseren Planeten am Leben zu halten. Ich verstehe aber auch das Argument, dass so eine Schwimmhalle gerade den jungen Menschen dort vielleicht zugutekommt. Das ist ein echtes Dilemma und wird mich definitiv noch weiter beschäftigen. Aber zurück zu den Spielen und dem vielbeschworenen CO2-Abdruck. Viele WissenschaftlerInnen finden diese ganze Berechnung rund um Paris 2024 ziemlich intransparent, weil wir bislang keine konkreten Zahlen haben. Das liegt auch daran, dass man vieles erst im Nachhinein wirklich beurteilen kann. Vor allem aber, es ist überhaupt nicht klar, wie die An- und Abreise der ZuschauerInnen beim CO2-Abdruck der Spiele mitberechnet wird. Gar nicht, sagen die KritikerInnen. Dabei ist doch klar, mit dem Zug kommen nun wirklich kaum Delegationen zu den Spielen. Vielleicht noch aus Deutschland, aus Belgien oder aus den Niederlanden. Aber der Großteil reist eben mit dem Flugzeug an.
Dabei steht das Thema Mobilität eigentlich ganz oben auf der Agenda. Aber das gilt eben nur für die Mobilität vor Ort. Da soll geradelt und spaziert werden. Zu diesem Thema habe ich jemand von der Stadt Paris getroffen, der sich wie kein anderer damit auskennt. Aber er stellt sich am besten selbst mal vor.
Ich bin David Belliard. Ich bin stellvertretender Bürgermeister von Paris und zuständig für Mobilität, Verkehr und die Umgestaltung des öffentlichen Raums. Und ich bin Grüner.
Wir sind hier übrigens in den heiligen Hallen vom Rathaus und laufen durch so einen kleinen Tunnel durch, der die beiden Höfe verbindet. Hier hat David nämlich sein Büro, natürlich, weil er ja für die Bürgermeisterin Anne Hidalgo arbeitet.
David sagt, er sei kein besonders guter Botschafter für die Olympischen Spiele. Ich wollte von ihm wissen, was denn seine erste Reaktion war, als sich die Stadt 2015 dazu entschieden hat, sich zu bewerben.
Nun ja, das war eine Überraschung, eine große Überraschung, denn wir sind ja in unsere Amtszeit gegangen mit einem zutiefst ökologischen Versprechen. Mit all dem, was Ökologie für eine Stadt bedeutet, also ein Rückgang von Ressourcenverbrauch, weniger Großveranstaltungen, selbst wenn sie von internationaler Bedeutung sind. Sich mehr für das Alltagsleben und die Transformation der Stadt in ihrer alltäglichen Nutzung zu interessieren. Und so hat mich diese Ankündigung der Olympischen Spiele überrascht. Sie hat uns als Grüne natürlich überrascht, aber auch als PariserInnen. Das ist der Grund, warum ich im Stadtrat gegen die Olympischen Spiele gestimmt und mich gegen die Organisation dieser Veranstaltung ausgesprochen habe. Wir leben in einer Welt, in der sich der Klimawandel extrem beschleunigt. In einer Welt, in der die Artenvielfalt bedroht ist. In einer Welt, in der es so große Herausforderungen gibt, als auch durch die Auswirkungen auf den Menschen. Und zu so einer Welt also passen einfach nicht die Spiele, so wie sie uns präsentiert wurden und so wie sie jetzt organisiert werden. Diese Olympischen Spiele gehen nicht zusammen mit den Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
Wenn ich jetzt als Zuschauer zu den Spielen komme, was für eine Stadt werde ich zu Gesicht bekommen? Wie wird sich Paris präsentieren?
Paris ist eine Stadt, die sich verwandelt hat, aber weniger durch die Olympischen Spiele als durch die Politik, die wir seit mehreren Jahren verfolgen, seit 10 Jahren, mit einer Beschleunigung seit dem Jahr 2020. Paris war vor 10 Jahren ein Paris, in dem es viel mehr Autos gab als heute. Paris war vor 10 Jahren ein Paris, in dem es viel weniger Radwege und daher viel weniger Radfahrer gab als heute. Seit 2020 haben wir beispielsweise in der gesamten Hauptstadt 30 Hektar geschaffen, wo es jetzt möglich ist, zu Fuß unterwegs zu sein. Das heißt, wir entwickeln zum Beispiel Kinderstraßen, insbesondere in der Nähe von Schulen. Und Paris ist auch eine Stadt, in der Bäume gepflanzt werden. Es ist eine viel grünere Stadt als die, die Sie vor 10 Jahren gesehen hätten. Es ist also eine Stadt im Wandel. Und das können alle erleben, die zu den Olympischen Spielen nach Paris kommen werden.
Stopp, kleiner Zwischenhalt. Ich muss euch kurz etwas mehr über Paris 2020 erzählen. Ganz ehrlich, es ist schon eine kleine Revolution, was hier passiert ist, mit der ich nie gerechnet hätte, als ich nach Paris kam. Damals war Fahrradfahren ultra gefährlich und wurde nur von wenigen Todesmutigen praktiziert. Dann kamen 2007 die Leihfahrräder, die Velips, und ganz, ganz langsam trauten sich immer mehr. Aber vor allem wagte die Politik ein Umdenken. In einer Stadt, die jahrzehntelang für Autos konzipiert wurde. Ich kann mich vor allem an einen Paris erinnern, in der alle permanent im Stau standen, in der es sehr wenig Platz für FußgängerInnen und für Fahrräder gab. Und die wenigen Parks waren im Sommer extrem überlaufen. Der sozialistische Bürgermeister Bertrand Delanoë, der hatte in seiner Amtszeit von 2001 bis 2014 schon mit einem Wandel angefangen. Er wollte weniger Autoverkehr. Aber so richtig durchgezogen hat es erst seine Nachfolgerin, Anne Hidalgo. Die ist in einer Koalition mit den Grünen. Und diese Bürgermeisterin, die wird von den einen regelrecht gehasst und für andere ist sie eine Heldin. Unter ihrer Regie entstand dann der Plan Paris 2020. Jetzt muss man zugeben, dass Corona diesen Plänen ganz schön zugute kam, eben weil viele zu dieser Zeit nicht die Metro nutzen wollten. Es entstanden, ja, auf kurzem Dienstweg, in Windeseile Dutzende Kilometer Radweg.
An der furchtbaren Pandemie gab es wenigstens etwas Positives. Damals empfanden die PariserInnen es regelrecht als Segen, dass etwas mehr Natur zurückkam. Naja, und vor allem, dass weniger TouristInnen in einer sehr, sehr überlaufenden Stadt waren. Deswegen ist es jetzt auch nicht so überraschend, dass durch Olympia für Paris einiges durcheinander geraten ist. Gerade für David und seinen Arbeitsbereich. Wie wurden Ihre Arbeit und Ihre Ziele, die Sie sich für dieses Mandat gesetzt haben, von den Spielen beeinflusst?
Die Organisation der Transformation der Stadt vor allem ist betroffen. Denn während der gesamten Zeit der Olympischen Spiele, eigentlich schon von jetzt an bis zum Herbst dieses Jahres, da können und werden wir keine Bauarbeiten durchführen können. Eine bestimmte Anzahl von Projekten wurde also entweder vorgezogen oder wird verschoben, da wir während der gesamten Organisation der Spiele nicht bauen dürfen. Das hat echte, konkrete Auswirkungen auf unsere Pläne. Denn so mussten wir umdenken, um den Wandel, den wir uns für die Amtszeit vorgenommen haben, weiter umzusetzen. Wir haben uns mit Paris 2020 ja dazu verpflichtet, die Stadt umzubauen. Indem wir mehr Platz für Fahrräder und für Fußgänger schaffen und wo öffentliche Verkehrsmittel eine größere Rolle spielen. Und natürlich braucht es mehr Platz für Pflanzen. Das ist die Transformation, die wir uns vorgenommen haben, 6 Jahre lang. Und jetzt kommen im 4. Jahr die Spiele, die zu organisieren sind. Und das hat uns gezwungen, unsere Arbeit anders anzugehen und zu planen.
D'accord. Et peut-être juste revenir sur encore une fois la mobilité.
Reden wir nochmal über die Mobilität während der Olympischen Spiele. Da hat man sich ja wichtige Ziele gesetzt. Also auf welche Mobilität setzen Sie denn?
D'abord, on a une médaille d'or, effectivement, puisque cette première médaille d'or, c'est le fait que Paris voit son nombre de déplacements en vélo dépasser celui du nombre de déplacements en voiture. Et évidemment,
zuallererst haben wir in der Tat eine Goldmedaille verdient, denn kürzlich hat die Zahl der Fahrradfahrer die Zahl der Autofahrer überholt. Und natürlich wollen wir während dieser Spiele das Radfahren zu dem Verkehrsmittel machen. Das gehört ja zu unserer Verantwortung als Stadt. Und das haben wir geschafft, denn wir haben viele Radwege gebaut. Aber es wurden eine Reihe von Ankündigungen und Versprechen gemacht, die einfach nicht eingehalten wurden. Zum Beispiel war vorgesehen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel während der Spiele kostenlos sind für Leute, die an den Veranstaltungen teilnehmen. In Wirklichkeit wird jetzt der Preis für Fahrkarten viel höher sein, 70 Euro pro Woche. Dabei wurde uns vor 10 Jahren gesagt, es wird komplett kostenlos. Dabei ist ja bekannt, wie wichtig der öffentliche Verkehr für eine CO2-arme und damit umweltfreundliche Mobilität ist. Außerdem wird das ganze Busnetz während der Spiele komplett umgeleitet. Aber das Busnetz ist ein echt wichtiges Verkehrsmittel, denn es ist barrierefrei. Und wir haben dafür gesorgt, dass 100% unserer Buslinien für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. Wozu wir aber die Olympischen Spiele wirklich nutzen werden, das ist die Umgestaltung der Stadtautobahn, des Boulevard Périphérique. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Wir werden während der Olympischen Spiele dort eine Spur einrichten, die den AthletInnen und ihrem Staff vorbehalten ist. Und diese Spur werden wir nach den Spielen beibehalten und sie für den öffentlichen Nahverkehr nutzen und freimachen für Fahrgemeinschaften. Wir werden wirklich versuchen, diese Autobahn zu beruhigen, indem wir die Geschwindigkeit drosseln und eben diese wichtige Spur planen für Fahrzeuge, in denen mindestens 2 Leute sitzen.
Et qui aujourd'hui fait 2x3, parfois 2x4 voies, qui est une autoroute en plein cœur de ville et que nous allons commencer à apaiser, réduire la vitesse et consacrer une voie pour les personnes qui utilisent leur voiture à 2 ou plus.
Der Boulevard Périphérique, das wäre natürlich echt klasse, denn der macht ziemlich viel Dreck in der Stadt. Man fühlt sich gerade im Sommer echt wie in einem Kessel. Aber nicht nur in Sachen Mobilität, auch in anderen Bereichen will Paris vorbildlich sein. Das heißt, für ein Event solcher Größenordnung probiert man neue Wege. Ein großes Anliegen ist die Wasserqualität der Seine. Dafür hat man ein riesiges Rückhaltebecken im Osten der Stadt gebaut. Bei starken Regenfällen hält es verschmutztes Wasser zurück. 90 Millionen Euro kostet dieses Becken und ist nur Teil eines 1,4 Milliarden schweren Investitionspakets, aufgelegt vom Staat, um die Wasserqualität zu verbessern. Dafür sollen auch die Hausboote ans Abwassersystem angeschlossen werden. Die liegen am Seineufer in Paris. Ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob wir wirklich nach den Spielen die versprochenen Badestellen bekommen. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich gleich reinhüpfen würde. Aber freuen würde es mich natürlich, wenn das klappt. Ein anderes Versprechen ist Zeroplastik. Das heißt, auch bei der Plastikvermeidung will man im olympischen Dorf und in den Sportstätten Maßstäbe setzen. Viele fragen sich, wie das zum Hauptsponsor Coca-Cola passt. Wieder so ein Widerspruch, dem ich begegne. Es wird aber auch daran gearbeitet, was während der Spiele auf den Tellern landet. Das habe ich mir angeschaut, auf einem Ausflugsboot mitten auf der Seine. Bei der pompösen Präsentation der olympischen Speisekarte. Sowohl für die ZuschauerInnen als auch für die AthletInnen. Naja, eben alle, die während der Spiele Hunger haben. Für sie soll 60% der Menüs vegetarisch sein. Das Athletendorf wird für mehrere Wochen das größte Restaurant der Welt. Klingt ganz schön megaloman. Ich habe mir bei der Präsentation mal Philipp Würz geschnappt. Der ist Responsible Catering, Cleaning and Waste Paris 2024. Und er ist natürlich hellauf begeistert von seiner Aufgabe.
Also wenn man davon spricht, dass es das größte Restaurant der Welt ist, ist es keine Übertreibung, ja?
Das ist eigentlich der Superlativ, den wir für das Athletes Dining, für das Athletendorf benutzen. Und ganz klar, ich meine, die Zahlen sprechen für sich selbst. 40.000 Mahlzeiten pro Tag im Athletendorf. Über 500, sogar 550 verschiedene Rezepte, die präsentiert werden jeden Tag. Das Restaurant ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche nonstop offen.
Stopp. Nochmal ein kleiner Zwischenhalt. In den Statistiken zu den Spielen wird der Bereich Verpflegung, was den CO2-Fingerabdruck angeht, auf 1% berechnet. Und trotzdem hat man viele Leute und Ressourcen dafür mobilisiert. Klar, für Frankreich ist die Küche ein weltweites Aushängeschild. Deshalb sind hier gleich mehrere Chefköche am Brutzeln und Servieren. Ich wollte von Philipp Würz dann aber auch noch wissen, inwieweit man schon Bilanz ziehen kann. Wird in Paris wirklich klimafreundlich gegessen? Er wird gleich von der ADEME sprechen, also von der staatlichen Behörde für die ökologische und für die Energiewende. Ein echt wichtiger Player hier in Frankreich.
Also letzten Endes wissen wir erst am Ende der Spiele, wie viele Tonnen Hühnchen oder Linsen und so weiter sie dann verzehrt haben. Aber wir haben also nach unseren Projektionen ganz klar, momentan sind wir auf Kurs. Also die 80% lokales Sourcing werden wir definitiv erreichen. Ein zweites Commitment ist natürlich das, was ich ja auch vorhin gesagt habe, ist die Division, also durch zwei Teilen den Carbon Footprint pro Mahlzeit. Und hier haben wir eigentlich einfach nur Data genommen von der ADEME. Eine durchschnittliche Mahlzeit sind ungefähr 2 Kilo CO2 pro Mahlzeit. Und wir wollen das natürlich dann halbieren. Und das geht eigentlich nur durch zwei Methoden. Die erste ist, dass man eben das lokale Sourcing so weit treibt wie möglich, um die Transporte zu reduzieren. Und das zweite ist natürlich ganz klar auch zu sagen, okay, gewisser Fleischkonsum muss deutlich reduziert werden. Und das haben wir dann eben auch ganz klar jetzt dann in Angriff genommen.
Es gab dann auch direkt in Anwesenheit prominenter Chefköche einiges zum Probieren. Von richtig aufwendiger, feiner Küche bis zum vegetarischen Hotdog. Der soll in den Wettkampfstätten ein echter Verkaufsschlager werden. Irgendwie ist der Elan der Leute, die mit Olympia zu tun haben, echt ansteckend. Und ein bisschen kann ich auch verstehen, dass Menschen Spaß daran haben. Dass sie diese Herausforderung annehmen wollen. Dass sie auch Höchstleistungen auf ihrem Gebiet bringen wollen. Ob jetzt eben beim Konzipieren, beim Bauen, beim Organisieren, beim Wasserreinigen, beim Verkehr regeln oder eben beim Kochen. Aber ich denke nochmal an David Belliard zurück. Er hat ja gesagt, wer wirklich profitiert, das ist gar nicht Paris. Vieles, was für Olympia entstanden ist, das liegt nämlich genau genommen gar nicht in Paris, sondern drumherum, in der Banlieue. An jenen Orten, wo sich viele Menschen abgehängt fühlen. Menschen, die nie auf dem Treppchen stehen, die selten zu den Gewinnern gehören. Und genau sie sollen dieses Mal siegen. Ist Olympia für sie eine Chance? Eine Challenge für die Banlieue? Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge bei Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ich bin Romy Straßenburg und das war Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf www.böll.de/podcasts und natürlich auf allen gängigen Plattformen. Diese Serie ist in Zusammenarbeit mit Marc Berthold und Mathilde Lanciot von der Heinrich-Böll-Stiftung Paris entstanden. Overvoice: Julika Herzog, Johannes Hamm und Jeremias Nussbaum. Tonmischung: Gauthier Amer. Au revoir und bis bald.